Reifen auf unseren Wagen aufziehen wollte, ist mir eine böse Überraschung passiert. Und zwar war ein Reifen platt. Das war ein Problem, das war schlecht. Und es war schon, ich war sehr spät dran, Ende November so. Es begann schon ein bisschen glatt zu werden ab und zu. Und natürlich waren die Reifen entsprechend auch schon teurer wieder, weil die Nachfrage ja im Winter immer groß ist. Aber ich bin zu dem Händler um die Ecke gegangen, habe gesagt, Reifen platt, was sagst du, kann man was machen? Sagt er, nee, das hat er die Stelle gefunden, das ist richtig, an einer ungünstigen Stelle, das kann man nicht mehr flicken, das lohnt sich nicht, du brauchst zwei neue. Musste ich also in die Tasche greifen und zwei neue Reifen und jetzt können wir also seither wieder auch im Winter fahren. Aber so diese Reifenpannen und diese Plattenreifen, es ist eigentlich ein gutes Bild und ein gutes Beispiel auch für eine Gemeinde, weil eine Gemeinde ist auch wie so ein Fahrzeug und da sind alle eingeladen mitzufahren. Also man müsste ein großes Fahrzeug nehmen, ein Bus, aber ein Bus, in den, sag ich mal, unendlich viele Menschen reinpassen, ja. Und dieser Bus fährt natürlich auch auf Rädern, aber die können auch mal platt sein. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen und nicht nur heute, sondern ich habe mir ein bisschen in der letzten Woche Gedanken gemacht, was wir an den Sonntagen hier so durchdenken können und was wir besprechen können. Ich habe in den letzten 2 Jahren mich immer orientiert an der kirchlichen Vorgabe, was so für einen Bibeltext dran war für den Sonntag. Und jetzt möchte ich gerne mal wieder mit einer Serie anfangen. Und zwar eine Serie, bei der es um unsere Reifen geht, um unsere Grundlagen geht, auf denen wir fahren als Gemeinde, aber auch wenn wir überhaupt uns dem Glauben nähern. Und diese Reifen mal einer Inspektion unterziehen, mal einem kleinen TÜV, einem Reifencheck und unter Umständen vielleicht einen neuen Reifen mal aufziehen oder aufpumpen. Vielleicht kann man den auch einfach mal wieder ein bisschen aufpumpen, wenn man einen Platten hat. Das kann ja durch verschiedene Umstände geschehen sein, dass die Reifen irgendwie platt sind. Was das im Einzelnen ist, will ich gleich noch erläutern. Es kann ja durch ja, irgendwie einfach nur so eine Gewöhnung langsam gewesen sein, dass die Luft raus ist und dass man das Gefühl hat, also ich war mal irgendwie auch im Glauben, ich habe mich mal mit Gott beschäftigt, aber irgendwie ist die Luft raus. Nicht? Also ich weiß gar nicht warum, ich habe eigentlich gar nichts gegen Gott, ich habe auch soweit jetzt gar nichts so groß gegen Kirche, aber irgendwie ist die Luft raus. Das kann einfach so eine Gewöhnung sein. Es kann auch sein, dass man zutiefst irgendwie frustriert ist und sagt, ja, was sind das alles eigentlich für Leute, mit denen ich da in Kontakt bin? Wenn ich mich mit Gott beschäftige oder auch mit Kirche, dann ist ja das Problem, da habe ich es ja auch mit Menschen zu tun. Das ist ja der Nachteil an der ganzen Geschichte. Wie komme ich damit klar? Und da mache ich natürlich auch schlechte Erfahrungen. Und nee, das ist mir zu blöd. Das ist mir zu doof. Vielleicht sowas. Jeder hat irgendwelche komischen Erfahrungen schon gemacht mit Christen. Und da denkt man, was ist das? Vielleicht war man mal im Glauben, aber vielleicht ist da die Luft raus, indem man einfach gesagt hat, das ist für mich einfach, das sind für mich zu komische Leute. Ne? Und die haben mir auch wehgetan. Und schon ist die Luft raus. Ne? Es kann ja verschiedene Gründe und verschiedene Umstände haben. Vielleicht hat jemand auch noch gar nicht so richtig überhaupt Fahrt aufgenommen im Glauben. Und vielleicht ist jemand noch gar nicht am Rollen, sondern weiß gar nicht, ich habe gar keine Reifen dran, so, ich stehe hier einfach nur so und ich kann damit gar nicht viel anfangen mit Gott und Glaube. Dass auch das für dich ist, das ist eine wichtige Reihe und eine wichtige Serie, die ich starten möchte. Die Überschrift dieser Reihe, die heißt Gemeinsam Glauben leben. Und es ist immer wieder gut, wenn man sich als Gemeinschaft auf den Weg macht und sich mit seinen Grundlagen und mit den Grundwerten beschäftigt. Was ist es eigentlich, was sind eigentlich die wichtigen Elemente, die bei uns aufgepumpt sein müssen, damit wir rollen können, damit wir fahren können, damit wir unterwegs sein können und unsere Ziele erreichen können und Gottes Reich gebaut werden kann? Die Themen, die gebe ich mal einen kleinen Überblick für die nächsten Sonntage. Und zwar mit der Überschrift Gemeinsam Glauben leben möchte ich gerne heute einsteigen mit dem Stichwort Gemeinschaft. Der Name ist Programm aus Apostelgeschichte 2. Dann geht's weiter, Thema immer wieder sonntags, dann gemeinsam Gottesdienst feiern, Lebensstil Anbetung, Hingabe mega out, Feuer und Flamme, genießen kontra verzichten, Opfer meinetwegen, Feste feiern, wie sie fallen, in Krankheit nicht allein, Jahreszeiten des Lebens. Das ist eine Serie und die Themen, die habe ich übernommen von einem Pastor Markus Gulden Und das sind die Themenformulierungen, die ich von ihm übernommen habe. Und an diesen Themenformulierungen möchte ich mich gerne in den nächsten Wochen entlanghangeln und das entfalten, natürlich mit meiner eigenen Erfahrung und mit meinem eigenen Erleben und natürlich mit meinem Verständnis der Bibel erklären und mit euch zusammen durchsprechen. Mich würde es freuen, wenn ihr da einsteigt, wenn ihr da mitfahrt, wenn ihr vielleicht auch euer eigenes Glaubensleben einen kleinen Reifencheck mal unterzieht. So kann das aussehen, wenn man Platten hat, man bleibt stehen und kommt nicht weiter und man muss das Fahrzeug absichern und unter Umständen einen neuen Reifen aufziehen. Jetzt zum Bibeltext. Gemeinschaft ist das Thema. Hier sehen wir Gemeinschaftsbilder aus den Jugendabenden. Ich bin jetzt immer mehr zum Fan geworden unserer Jugendabende, jeden Freitag 19 Uhr hier. Und wir haben also eine sehr gute Zeit zusammen. Und wie man sieht, sitzen wir an einem Tisch herum und die Stimmung ist ausgelassen. Das war jetzt vorgestern Abend hier. Da hinten saßen wir zusammen mit 13, 14 Leuten. Und ich finde es einfach fantastisch. Andreas Faustmann öffentlich, auch von der Stelle ist der Leiter dieser Jugendabende. Einfach fantastisch, wie du das machst, wie du da irgendwie jetzt so diese Sache wirklich dir ans Bein gebunden hast und gesagt hast, wie so eine Mama, ne? So, jetzt kommen wir mal zusammen, ne? Jetzt setzen wir uns mal zusammen und jetzt erzählt mal, ne? Wie geht's, wie war die Woche und dann erzählen wir alle so, ne? Und man fühlt sich wie zu Hause. Es ist einfach ganz toll, wie du das machst. Das war also vorgestern Abend und jetzt der Bibeltext dazu, der steht in Apostelgeschichte 2. Können wir zusammen lesen und die hervorgehobenen Stichworte geben uns die Richtung und diese hervorgehobenen Stichworte, wenn du nachzählst, wirst du feststellen, es sind vier, weil ein Bus fährt eigentlich auf ein bisschen mehr Reifen, aber vier würden theoretisch auch reichen. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Grundwerte von Gemeinde, Grundwerte von Glaube, worum es geht, was wir hier tun. Du kannst es an diesem Gottesdienst durchexerzieren. In diesem Gottesdienst tun wir vier mindestens verschiedene Dinge. Wir hören etwas aus der Bibel, das heißt, wir beschäftigen uns mit inhaltlichen Fragen. Das tun wir jetzt gerade zusammen. Dazu ist unsere Grundlage das Wort Gottes, das, was Gott uns mitgeteilt hat durch Autoren, die er dazu berufen hat. Deswegen schätzen und lieben wir die Bibel, weil darin nicht irgendwelche Totenbuchstaben sind, nicht eine Überlieferung, die uns nichts zu sagen hat, nicht ein festgelegtes Korsett von Paragraphen oder Lehren, sondern eine dynamische, eine lebendige, eine kraftvolle Botschaft, die für deine Situation und für meine Situation Bedeutung hat. Das ist meine Überzeugung. Das ist unsere Überzeugung als Gemeinde. Deswegen beschäftigen wir uns mit inhaltlichen Fragen, die unsere ganze Existenz, unser ganzes Leben und auch unser Verständnis von der Welt betreffen. Ganz wichtige Fragen, die eigentlich in allen Kulturen und zu allen Zeiten gestellt werden. Das ist die Frage erstmal, wer sind wir überhaupt? Was sind wir für Wesen? Die Frage, was ist das für ein Ort, in dem wir leben? Die Frage, was läuft schief an diesem Ort namens Erde, wo jeder Mensch spürt und jeder Mensch merkt, irgendwo ist der Wurm drin, auch wenn es sehr viel Schönheit und Tolles gibt, es ist der Wurm drin in dieser Erde. Irgendwas läuft schief, aber was läuft schief? Und die vierte Frage ist, was ist das Heilmittel gegen das, was schief läuft? Das sind die ganz großen Menschheitsfragen, die großen Weltbildfragen. Und mit diesen Fragen beschäftigen wir uns intensiv und setzen uns inhaltlich auseinander, um einen gesunden Blick für die Welt und für uns Menschen zu bekommen und was Gott sich dabei gedacht hat und was Gott mit dieser Erde und auch mit dir, mit mir persönlich selber vorhat und machen möchte und was er aus uns gestaltet, wie er uns formt, wie er uns prägt, wie er uns miteinander in Verbindung bringt und wie er aber nicht nur möchte, dass einzelne Menschen, einzelne Seelen in den Himmel gerettet werden, sondern wie er diese Erde liebt und wie er diese Welt sieht und wie er möchte, dass hier was neu wird. Damit beschäftigen wir uns. Das lieben wir, uns damit auseinanderzusetzen. Deswegen machen wir hier nicht nur irgendwelche formellen Zusammenkünfte und spulen ein Programm ab, sondern es geht uns darum, uns inhaltlich auseinanderzusetzen mit ganz wichtigen Lebensfragen. Und damit kann man sich nicht häufig genug beschäftigen. Letztendlich sind wir auf einer Reise, auf der wir immer mehr erfassen können und sollen und dürfen, wie Gott ist und was er in Jesus Christus für uns getan hat. Da sind wir das ganze Leben schon mit beschäftigt. Das ist gemeint mit Lehre. Lehre der Apostel, das ist der erste Reifen. Lehre der Apostel, das ist nicht irgendwas, wenn du allein schon hörst, Lehre, das hört sich so an, ne? Also, das ist halt irgendeine Lehre oder so. Es ist was Dynamisches, es ist was Kraftvolles, es ist was Lebendiges und es ist für deine Situation. Und wie oft ist dir das schon passiert, wie oft ist mir das schon passiert, wenn du dich mal beschäftigt hast, inhaltlich mit wirklich wichtigen Fragen. Und wenn du Gott mit einbezogen hast und gesagt hast, Gott, sag du mir etwas dazu. Und du schlägst die Bibel auf und es ist wirklich so, dass Gott zu dir redet, durch ein bestimmtes Wort. Nicht irgendwie im Sinne eines magischen Zettelkastens und zufällig passt das Wort, sondern im Zusammenhang betrachtet, schließt Gott dir auf einmal seine Wahrheit auf und zeigt dir seine Liebe und seine Kraft für dich. Das ist ein wichtiger Reifen und das ist Gold wert, wenn du diese inhaltlichen Fragen, wenn du dich traust, daran zu wagen und nicht alles nur durch Überschüttung und durch Beschäftigung mit Tausenden von Dingen, diese wirklich wichtigen, wertvollen, existenziellen Themen, wenn du die nicht ausklammerst, das ist Gold wert, weil dann bist du wirklich am Puls dran, am Puls des Lebens und an dem, worum es wirklich geht. Und die Bibel ist einfach, die wird bezeichnet in einem Fachbegriff als Richtschnur. Die Bibel, das ist wirklich ein Buch, was eine Richtschnur sein kann, um Antworten zu finden für die wichtigsten Fragen. Deswegen ist das Gold wert, wenn wir da drin lesen, wenn wir uns damit auseinandersetzen, nicht als eine religiöse Pflichtübung, sondern uns richtig beschäftigen inhaltlich, drüber nachdenken, Fragen stellen. Wenn hier etwas von der Wahrheit zu finden ist, wenn wir hier Wahrhaftigkeit, wenn wir hier Wirklichkeit finden, dann können wir auch Fragen stellen, dann können wir auch Zweifel haben, dann können wir auch heiß diskutieren. Wenn es die Wahrheit ist, wird die Wahrheit sich schon durchsetzen, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wir brauchen sie nicht jemanden überbraten, wir brauchen nicht sagen, wir haben die Wahrheit, haha, und du musst sie erst noch finden, das brauchen wir alles nicht machen. Wenn es die Wahrheit ist, wenn Gott uns seine Wahrheit gegeben hat und etwas schriftlich davon niedergelegt hat, was wir wissen müssen, was wichtig für unser Leben ist, dann wird diese Wahrheit sich durchsetzen. Dann wird sie ihre Kraft entfalten. Wenn wir darüber diskutieren, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir Zweifel haben, wenn wir Fragen haben, wenn wir sie nicht verstehen. Das ist wertvoll. Das liebe ich. Das ist wichtig für uns als Gemeinschaft. Inhaltlich sich auseinanderzusetzen. Nicht irgendwas abzuspulen, sondern wirklich mal auf den Punkt mal nur mal einen Satz, nur mal einen Vers betrachten und wirklich mal stehen zu bleiben. Sagen, Moment mal eben, was heißt das eigentlich? Wie erlebe ich das eigentlich, was da gerade steht? Wenn es mit meinem Leben zu tun hat, wie erlebe ich das denn eigentlich? Moment, wie erlebst du das? Wie geht dir? Wie siehst, was denkst du denn darüber eigentlich? So, und dann kommen wir in die inhaltliche Auseinandersetzung. Und der Heilige Geist wirkt in dieser Diskussion, in diesem Gespräch. Die ersten Christen, das ist hier eine Beschreibung der ersten Gläubigen in Jerusalem. Nach Pfingsten, als der Heilige Geist auf die ersten Leute gekommen ist, die Jesus gefolgt sind, dann haben sie diese Gemeinschaft gebildet. Und die haben auch diskutiert. Das wird in dem Buch, in dem das aufgeschrieben ist, der Apostelgeschichte, das ist das fünfte Buch im Neuen Testament, da wird das geschildert, zum Beispiel in Apostelgeschichte Kapitel 15. Da wurde heiß diskutiert. Da wurde sich auseinandergesetzt, inhaltlich. Und das ist wertvoll und das ist gut und das ist wichtig. Worüber setzen wir uns auseinander? Was sind unsere inhaltlichen Fragen, die uns unter den Nägeln brennen, die uns beschäftigen, die uns bewegen? Überleg das mal, was dich bewegt. Überleg das mal, was dich inhaltlich wirklich berührt. Darum geht es, wenn wir hier reden über die Lehre der Apostel. Vielleicht ist dieser Reifen platt bei dir. Vielleicht ist er platt. Vielleicht ist er auch nicht ganz platt. Ich will jetzt nicht übertreiben. Aber vielleicht ist so ein bisschen Luft raus. So ein bisschen könnte doch so ein 0,5 Bar mehr rein. Vielleicht ist doch so ein bisschen Schlagseite. Vielleicht ist so ein bisschen, ja, du, das Auto fährt nicht so gut, ne, wenn da zu wenig Luft auf einem Reifen ist. Vielleicht, wie ist es mit dem Reifen der inhaltlichen Auseinandersetzung mit Gottes Wort? Vielleicht lohnt es sich, an der Stelle Luft aufzupumpen. Vielleicht lohnt es sich, an der Stelle den Heiligen Geist zu bitten, der die Kraft reinbringt wieder und sagt, weißt du was, ich will mich neu anzünden lassen in der Beschäftigung mit Gottes Wahrheit und Gottes Liebe und mit Gottes Gnade für mein Leben und mich damit wirklich auseinandersetzen. Der zweite Grundwert, das ist die Gemeinschaft. Das klingt so harmlos wieder und so nett, die Gemeinschaft, ja. Ach, hört man irgendwie so häufig dieses Wort. Und wir wissen ja auch alle, dass es wichtig ist, Gemeinschaft. Das ist auch das, was wir hier im Gottesdienst heute pflegen. Biblische Lehre, inhaltliche Auseinandersetzung, zweiter Reifen, Gemeinschaft. Wir pflegen natürlich Gemeinschaft. Deswegen hatte vorhin Daniel Kunstmann uns einige Dinge berichtet, was hier in dieser Gemeinschaft gerade wichtig ist und los ist, was uns gerade beschäftigt. Das bildet Gemeinschaft. Aber natürlich auch, dass wir uns gegenseitig begrüßen. Was immer ein super gutes Zeichen ist, wenn vor dem Gottesdienst immer viel erzählt wird und Leute sich treffen und sagen, hey, hallo und so und schnack hier und schnack da. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass es eine gute Gemeinschaft ist. Wenn du in eine Kirche kommst, einen Gottesdienst dich hinsetzt, alle sitzen in den Reihen und keiner traut sich auch nur umzudrehen, geschweige denn irgendwie zu sagen, hallo, ja, dann ist irgendwie wenig Gemeinschaft da. Deswegen freue ich mich darüber, dass wir das pflegen hier. Und das ist der Grund, warum wir das pflegen, weil das einer unserer Grundwerte ist als Gemeinde. Das ist einer unserer Reifen, der Luft haben muss, wo immer wieder investiert werden muss. Gemeinschaft bedeutet, dass man wirklich auch investiert, dass man etwas dazu beiträgt. Es kann nicht sein, dass Gemeinschaft so funktioniert, dass einige sich irgendwo hinsetzen und einfach nur immer warten und sitzen und nichts irgendwie und niemand und sehen und gar nichts sagen. Und andere sozusagen immer hingehen und versuchen, Kontakte zu bauen, Brücken zu bauen, sondern es ist eine Gegenseitigkeit. Es gibt natürlich unterschiedliche Typen, es gibt Zurückhaltende, es gibt Leute, die sind so ein bisschen mehr nach außen gekehrt. So, das ist gar keine Frage, das ist alles in Ordnung. Aber dass wir alle versuchen, von uns ein Stück einzubringen in die Gemeinschaft, von uns ein Stück Anteil zu geben, vielleicht sind wir nicht so gut im Reden, dann machen wir das vielleicht durch einen Blick und blicken jemanden freundlich an oder einfach nur die Hand geben und sagen, hallo. Wollen wir zusammen mal üben? Nee, das ist mir zu blöd. Wir sind nicht im Kindergarten. Aber ich sage damit nur, es kann jeder was einbringen. Jeder, ja, kann in die Gemeinschaft. Und es ist auch jeder gefragt und jeder gefordert. Und es ist nötig, dass jeder dabei ist und nicht, dass jemand so ein neutraler Faktor ist hier. In den Hauskreisen, in den Kleingruppen oder wenn wir zusammenkommen, wie auch immer. Und es ist ganz besonders wichtig, wenn Gäste da sind. Heute Morgen sind Gäste da. Und es sind meistens Sonntagsgäste da. Es sind meistens Leute da, deren Namen du noch nicht kennst. Und es ist gut, freundlich zu begrüßen, hinzugehen, zu sagen, guten Morgen, herzlich willkommen. Ja, ich bin ja schon seit 10 Jahren hier. Ach so, Entschuldigung, verwechselt. Alles klar. Aber ich will damit nur sagen, es ist besonders wichtig. Es ist besonders wichtig, dass Neuankömmlinge, die immer so ein bisschen dann denken, wo bin ich eigentlich hier reingeraten? Und denken, bin ich hier irgendwie überhaupt richtig? Was sind das hier für Menschen? Man hat immer so ein, ich sag's ganz ehrlich, jeder Mensch, glaube ich, hat so ein bisschen Unsicherheitsgefühl, wenn man in eine neue Gemeinschaft reinkommt. Selbst die selbstbewusstesten Menschen, du siehst es ihnen nicht an. Du denkst, du bist immer so verschüchtert und denkst so, ja, das ist einer mit breiter Brust, kommt da rein. Also selbst der mit breiter Brust, selbst der so steht da, so, selbst der hat Unsicherheiten, wenn er zum ersten Mal in eine neue Gemeinschaft kommt. Das ist ganz wichtig, dass dann Leute, die schon länger dabei sind, und hier bist du gefragt, wenn du länger dabei bist, nicht dein Sitznachbar, sondern du bist gefragt, dann wirklich zu sagen, hallo, guten Morgen, herzlich willkommen. Und, möchtest einen Kaffee? Alles klar. Geht weiter. Also das ist genau diese Gemeinschaft, die hier gemeint ist, dass man in Wirklichkeit Namen kennt, dass man Kontakt aufbaut, dass man Brücken baut zum anderen, auf ganz normaler menschlicher Weise. Die haben ja zusammen gegessen. Es ist ja die Rede davon, dass sie ganz normal gegessen haben, zusammen sich in den Häusern getroffen haben. Es ist die Rede davon, dass neue dazugekommen sind. Hier sehen wir das ja an dem letzten Vers. Der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Es geht also um eine offene Gemeinschaft. Und jeder Gottesdienst ist eine öffentliche Veranstaltung, wo jeder herzlich willkommen ist. Und nicht nur jeder Gottesdienst, sondern die ganze Gemeinde ist eine öffentliche Angelegenheit, wo jeder herzlich willkommen ist. Also das heißt, wir sind ein großer Bus unterwegs mit vielen Plätzen, die noch frei sind. Und das ist der zweite Reifen. Ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht mit der Gemeinschaft. Vielleicht irgendwie, auch da kommt man nicht umhin. Man muss ein bisschen investieren. Man darf ein bisschen was tun an der Gemeinschaftsfähigkeit, an der Beziehungsfähigkeit. Man darf ein bisschen mal Kontakt aufnehmen, Barrieren abbauen. Es geht gar nicht darum, immer nur zu diskutieren, welcher Meinung bist du, was Inhalte anbelangt, was Bibel anbelangt, sondern es geht darum, völlig egal, was jemand glaubt, wie jemand denkt, wie jemand lebt, was für Werte jemand läuft, sagen wir mal, welche Überzeugung jemand hat, Brücken bauen, Barrieren abbauen, sich menschlich normal begegnen. Das ist extrem wertvoll. Und deswegen legen wir Wert darauf. Deswegen schaffen wir hier so eine Atmosphäre und fördern wir diese Atmosphäre der Gemeinschaftlichkeit. Gottes Kraft fließt dadurch. Das dritte Rad ist das Brechen des Brotes. Hier an dieser Stelle mache ich es ein wenig kurz. Es wird oftmals gedacht, damit ist das Abendmahl gemeint. War ursprünglich gar nicht unbedingt das Abendmahl gemeint. Hier sieht man auch später, dass sie sich in den Häusern trafen und miteinander das Mahl hielten in Freude und in Einfalt des Herzens. Man muss bedenken, das waren zuerst jüdische Menschen und die Juden haben einen ganz großen Wert auf gemeinsame Mahlzeiten gelegt. Und bei den gemeinsamen Mahlzeiten war etwas ganz Wichtiges der Start der Mahlzeit. Und der Start sah so aus, dass der Vorsteher der Mahlzeit, der Familieneinladende, dass der das Brot genommen hat und das Brot gebrochen hat und den Segen, den Dank über dem Brot gesprochen hat. Und ich weiß nicht genau, wer von euch das macht, dass du vor dem Essen, wenn du eine Mahlzeit einnimmst, am liebsten mit anderen zusammen in Gemeinschaft, dass du davor einen Dank sagst an den Schöpfer. Das ist für manche vollkommen seltsam, weil man das überhaupt nicht kennt. Es gibt Menschen hier, es gibt sogar ziemlich viele Menschen, die überhaupt nicht in einer christlichen Tradition aufgewachsen sind. Als Kinder das nicht gelernt haben oder überhaupt kennengelernt haben und gesagt, wir haben hier was zu essen, das Essen ist nicht vom Himmel gefallen, wir haben es aus dem Supermarkt gekauft, aber auch der Supermarkt hätte kein Essen, wenn nicht Korn wachsen würde und wenn nicht irgendwelche Tiere versorgt werden könnten, die wir dann schlachten können. Wenn nichts wachsen würde, wenn nichts in der Natur vorhanden wäre, könnten wir selbst in unserem hochtechnisierten Zeitalter nichts essen. Also bedanken wir uns bei unserem Schöpfer dafür. Das ist etwas Wertvolles. Deswegen vor den Mahlzeiten Dank zu sagen, auch gleich, wenn wir hier uns an diesem Tisch versammeln, Dank zu sagen, dass Gott uns Kraft gibt durch die tägliche Nahrung und besonders durch Christus, für den dieses Brot und dieser Traubensaft hier steht. Dafür Dank zu sagen, das ist einfach unglaublich wertvoll. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß nicht genau, welches Dankgebet du kennst. Also ich habe hier so ein katholisches Buch mal gefunden im Papiermüll draußen, katholisches Liederbuch, weiß ich auch nicht, wie das da reinkam. Und da zum Beispiel sind so ein paar Gebete drin. Einfach hier, alles Gute kommt von dir, o Herr, segne diese Speisen, wir wollen sie in Dankbarkeit genießen. Einfach nur zwei, drei Sätze und gut. Oder Vater, wir leben von deinen Gaben, segne das Haus, segne das Brot, gib uns die Kraft von dem, was wir haben, denen zu geben in Hunger und Not. Wenn du das in Gemeinschaft betest, dann bekommt das Mahl mindestens den doppelt oder dreifach guten Geschmack. Du kannst es mindestens doppelt so doll genießen. Und das ist das, was wir hier beim Abendmahl natürlich in besonderer Weise machen, wo wir Gott nicht nur danken für die für das Brot, sondern wo wir Gott danken für Christus, die größte Gabe, die es gab. Das vierte Rad, auf dem wir fahren, das sind die Gebete. Und auch das haben wir vorhin erlebt, dass hier gebetet worden ist. Und Leute haben einfach ganz normal, ehrlich mit Gott gesprochen und haben gesagt, so geht's mir, Gott, und das möchte ich dir sagen. Und dafür möchte ich dir danken. Und das möchte ich dir aber auch klagen. Damit habe ich Probleme. Aber ich möchte dich auch anbeten, weil du Gott bist und weil du anbetungswürdig bist. Du bist die Quelle des Lebens. Du bist der Schöpfer. Du bist der Herr über allen Dingen. Und dich bete ich an. Das haben wir vorhin praktiziert. So können wir diese vier Räder betrachten und können überlegen, ist bei unseren Gebeten vielleicht die Luft raus? Ist vielleicht unser Gebetsleben eingeschlafen? Wenn das der Fall ist, was mir hilft, dann versuche ich immer neue Formen auszuprobieren, indem man körperlich zum Beispiel Gebetsgebärden einübt. Es gibt nicht nur die Gebetsgebärde Kopf senken und Hände falten, es gibt auch die Gebetsgebärde Arme ausbreiten als Zeichen des Empfangens von Gott, Arme erheben als Zeichen des Lobpreises zu Gott. Es gibt die Gebetsgebärde knien. Es gibt ganz alte Gebetsgebärden aus der alten Kirche. Es gibt die Gebetsgebärde, die in Asien vor allem weit verbreitet ist, die Hände aneinander zu legen, als Zeichen der Sammlung. Ich bin ganz da, ich bin ganz bei mir. Und dann sich zu verneigen, als Zeichen, sich Gottes Gegenwart bewusst zu sein. Das ist vielleicht komisch für manchmal, wenn man das noch gar nicht gewohnt ist, aber mir hilft das manchmal allein schon kreislaufmäßig. Ne? Allein schon, wenn man körperlich sich bewegt und wenn man verschiedene Gebetsformen ausprobiert, auch beim Beten mal zum Beispiel umherzugehen. Das kann auch helfen. Und was mir auch sehr hilft, es wird in freikirchlichen Gemeinden oft unterschätzt, das sind vorformulierte Gebete. Manchmal haben Leute Angst und sagen, ja, wenn ich jetzt vorformulierte Gebete, die zum Beispiel in so einem katholischen Gotteslob stehen oder Psalmen aus der Bibel, wenn ich die jetzt bete, dann ist das ja gar nicht ehrlich gemeint, ist das ja gar nicht ernst gemeint. Das halte ich für Blödsinn. Ich bete schon seit Jahren jeden Tag das Vaterunser durch und dadurch hat mein Gebetsleben eine Riesenbeschleunigung und Lebendigkeit erfahren. Ich setze dann immer im Vaterunser an den entsprechenden Stellen persönliche Dinge ein, aber das Vaterunser ist mein Gebetsgerüst seit Jahren. Ich liebe es, vorformulierte Gebete zu beten. Ich weiß gar nicht, warum freikirchliche Gemeinden da so viel Bedenken haben und denken, oh, nachher meine ich das nicht ernst. Keine Angst, Leute. Allein schon, dass man einen Psalm mal liest und laut betet, das Vaterunser laut spricht, dann kann das über die Einübung auch bis ganz tief ins Herz sacken. Das ist eine Einübung, die stattfindet. Brauchst du nicht dauernd Gedanken machen, ob du es auch ehrlich und ernst meinst. Tu es einfach. Bete einfach. Benutze vorformulierte Gebete. Warum soll man immer nur sich alles aus den Fingern saugen? Ja, mir fällt auch nichts ein immer. Ne? Das ist völlig okay. Also, wie ist es da mit dem Reifen des Gebetslebens, wie ist es mit dem Reifen der gemeinsamen Gebetszeiten? Wir haben hier Frühgebetstreffen. Wenn du Interesse an so einem Frühgebetstreffen sprich mich an. Ich kann das gerne weiter vermitteln. Und da machen wir ganz tolle Erfahrungen. Bei den Jugendabenden haben wir jetzt letzten Freitag auch angefangen, Anliegen zu sammeln. Ich habe mir die zu Hause übrigens aufgeschrieben noch, ne? Hatte ich dann am Freitag vergessen. Mit Anliegen, was für ein Anliegen? Datum und Antwort. Und nächsten Freitag werden wir vergleichen und darüber uns austauschen, was hat Gott getan. Und wenn nichts passiert ist, dann beten wir weiter. Das ist einfach eine tolle Möglichkeit, konkret und praktisch zu werden. Darum geht es hier. Die Bitte an Gottes Geist, uns da neue Luft in den Reif zu geben, falls unser Gebetsleben erlahmt ist und falls unsere gemeinsamen Gebetszeiten irgendwie so ein bisschen unfassbar sind und man weiß nicht so richtig, was das ist, dass Gott uns da neu anzündet. Das wäre mein Wunsch, das wäre das, was ich heute Morgen gerne weitergeben möchte. Diese vier Reifen, der Motor der ganzen Reifen, den finden wir angedeutet in Vers 47, auch in der gesamten Apostelgeschichte. Der Motor ist letztendlich Gottes Mission, Gottes Absicht, die Welt zu erneuern. Die Gemeinde ist nicht dazu da. Guck mal, die Leute hier, die haben sich ja mit der Lehre der Apostel, mit der Gemeinschaft, dem Brechen des Brotes und den Gebeten beschäftigt, aber die waren nicht so damit beschäftigt, dass sie vergessen haben, ihr Leben ganz normal zu leben. Sie haben ganz normal ihr Leben gelebt, aber sie haben ein Mit-Gott-Leben geführt. Und das hat andere angesteckt. Darum waren sie anerkannt beim Volk und andere sind dazu gekommen. Also Gottes Mission ist letztendlich der Motor des Busses. Gottes Sendung, Gottes Absicht, etwas neu zu machen in der Welt und die Schöpfung zu heilen. Es geht nicht nur darum, Einzelpersonen zu retten, es geht um die ganze Schöpfung. Und die Gemeinde ist dazu Gottes Instrument, Gottes Werkzeug. Wir machen das nicht, um uns damit zu beschäftigen und dann irgendwie die Köpfe zusammenzustecken und zu kauern und nichts mehr von der Welt mitzukriegen. Wir machen das, damit Gott seine Absichten verwirklichen kann und wir sind sozusagen sein Prisma, durch den sein Licht leuchten kann und zu allen Menschen kommen kann. Das lass uns so auch jetzt bedenken, wenn wir zusammen an den Tisch kommen, zu dem Jesus uns einlädt und vielleicht darüber nochmal einen Moment nachdenken. Wie sieht es bei uns mit der Luft aus im Bereich der inhaltlichen Fragen, der Lehre, der biblischen Lehre, mit dem Brotbrechen, mit den Gebeten? Wie sieht es bei uns aus mit der Gemeinschaft auf menschlicher, normaler Ebene? Amen.